Folge 11. Kirsch Royal. Am anderen Ende der Welt. Hirsch vom Grill, Pinot Gris im Glas und Feierabend um 21 Uhr. Das Skript für diese Folge habe ich noch im Flieger geschrieben. Irgendwo zwischen Auckland und Europa. Und die Zeitzone hatte ich irgendwie längst aufgegeben. Die waren komplett verschwommen. Ganz oft wusste ich gar nicht, welchen Tag wir haben und ob ich vor- oder zurückrechnen musste. Und trotzdem wollte ich ganz frisch noch festhalten, was ich gespürt habe. Und zwar bevor der Alltag wieder anfängt. Die Eindrücke sich sortieren und sich auch glätten. Und bevor meine Erlebnisse zu Anekdoten werden. Ich war in Neuseeland. Und ich komme zurück mit einem neuen Sehnsuchtsort, mit neuen Geschichten und mit dem Gefühl, dass ich Dinge, die ich jahrelang erzählt habe, jetzt endlich selbst gesehen und auch vor allem geschmeckt habe. Darum geht es heute in Folge 11. Ihr habt in den letzten Folgen sicherlich mitbekommen, dass mein Jahresstart 2026 wirklich sportlich war. Intergastra, viele Projektstarts, Workshops, Messen. Es war wirklich viel und ich sage das nicht klagend oder jammernd, sondern mit einem großen Gefühl von Dankbarkeit. Mein Jahr ist super gut angelaufen. Ich würde sogar sagen, besser als gut. Und genau in diesem Momentum kam auch diese Reise. 28 Stunden Flug und das erste Mal Business Class. Und ich werde hier nicht so tun, als wäre das irgendwie nichts gewesen. Denn es war für mich total großartig, dorthin fliegen zu dürfen und auch in diesem Luxus fliegen zu dürfen. Ehrlicherweise habe ich mich aber am meisten auf die 28 Stunden Flug gefreut. Filme schauen, lesen, Gedanken sortieren, einfach mal ankommen. Und das war der eigentliche Luxus auf dieser Reise bzw. auf diesem Hinflug. Ich durfte mit Luki Maurer reisen. Wir sind zusammen aus München angereist. Und der ein oder andere, der den Podcast hier aufmerksam verfolgt, erinnert sich noch an Folge 8. Da war er bereits zu Gast bei mir. Luki ist ja Koch, Fleischkenner, aber vor allem ein Freund und auch Farmer oder Bauer, wie wir gleich noch später in der Folge hören werden. Und wir beide kennen Neuseeland seit vielen Jahren vom Erzählen eher. Wir präsentieren nämlich neuseeländisches Fleisch seit Jahren gemeinsam auf Messen für den Servicebund und seine Eigenmarke und waren zuletzt noch zusammen in dieser Mission auf der Intergastra in Stuttgart. Wir erzählen oft die Geschichten über dieses Land und auch über dieses Fleisch und ich kombiniere das Ganze mit Weinen aus Neuseeland. Und jetzt sind wir das erste Mal gemeinsam dorthin geflogen, um zu prüfen, ob diese Geschichten auch stimmen, die wir dort erzählen. Und ich kann hier schon mal vorwegnehmen, sie stimmen. Aber die Wirklichkeit war nochmal eine ganz andere. Ich hatte Auckland als fast europäische Großstadt erwartet. Lärm, Hektik, Tempo. Dort leben, ich glaube, 1,6 Millionen Einwohner und sie ist die größte Stadt Neuseelands, noch größer als die Hauptstadt Wellington. Aber es war alles andere als das, was ich erwartet habe. Es war deutlich ruhiger, es war nicht so viel los, weil die Menschen dort einfach entspannter waren. Und es war von Anfang an eine Gelassenheit, die man gespürt hat, aber die ich irgendwie ganz schwer in Worte fassen konnte. Und als wir angekommen sind, haben wir viel von dieser Gelassenheit erstmal gespürt. Und das hat uns nach diesem 28-Stunden-Flug das Ankommen auch total leicht gemacht. Und abends, als wir dann versucht haben, ganz gemütlich am Hafen zu Abend zu essen, wurde es einmal ganz kurz hektisch. Die Restaurants schließen nämlich in Neuseeland um 21 Uhr. Und das nicht als Ausnahme, sondern als Regel. Also auch Rooftop-Bars, die schließen unter der Woche auch um 21 Uhr und am Wochenende mit etwas mehr Großzügigkeit um 22 Uhr. Und wir haben in Neuseeland mehr als einmal gehört, sorry, we are closing soon. Das heißt für uns, wir mussten ein bisschen schneller ankommen. Schneller als gewohnt und mussten schneller bestellen, schneller trinken, schneller loslassen. Ehrlicherweise hat mich das als Gastgeberin ein bisschen genervt. Und für mich war es auch schwierig, das so zu akzeptieren. Ich kenne das so nicht und ich verstehe das auch nicht vollständig. Aber was sie fasziniert hat, war, es gab keine Entschuldigung, es gab keine Erklärung dafür, sondern um 21 Uhr ist Feierabend und das ist für alle eine Selbstverständlichkeit gewesen. Es brauchte auch dafür keine Erklärung, aber für uns mit unserem europäischen Rhythmus, wir mussten es erstmal, ja, ich will vielleicht sagen, akzeptieren und wir mussten in dieses System erstmal reinkommen. Wir starteten den Abend mit einem neuseeländischen Pinot Gris und wer mich kennt, der weiß, Grauburgunder ist nicht meine Lieblingsrebsorte. Für mich hat er oft zu wenig Kante, zumindest das, was ich in der deutschen Weinwelt so erlebe. Aber er ist des Deutschen und auch des Gastronomen Lieblingsweißwein und er sollte für diese Reise unser roter Faden sein. Und ich habe ihn ganz schnell verstanden. Er ist frisch, fruchtbetont, deutlich leichter als das, was wir in Deutschland haben, weniger Säure als in Sauvignon Blanc, der in Neuseeland ja mehr als bekannt ist und für mich zumindest in Deutschland so als der Weißweintyp aus Neuseeland gilt. Pinot Gris war einfach da, ohne Anstrengung und irgendwie passend auch zur Energie dieses Landes, zu diesen ersten ankommenden Stunden, die wir dort hatten. Den Abend ließen wir dann ganz entspannt ausklingen. Wir waren alle ein bisschen kaputt. Eine weitere Reisegruppe ist zu uns gestoßen und wir bereiteten uns gedanklich auf Tag 2 vor. Tag 2 bedeutete, wir besuchten Familie Halleby, einen unserer Partner und einer der bedeutendsten Fleischproduzenten Neuseelands. Fred Halleby hat uns seinen Betrieb gezeigt, ganz persönlich und vor allen Dingen aber auch stolz und für mich sehr beeindruckend, sehr transparent. Bei Halleby arbeiten fast 600 Mitarbeitende. Und man spürt bei jedem Schritt, dass Fred diese Verantwortung wirklich trägt. Für sich, für die Historie, die dieser Betrieb mit sich bringt, aber auch für die Menschen, die dort arbeiten. Ich war ehrlicherweise nicht sicher, wie ich mit der Besichtigung eines Schlachtbetriebs umgehen würde. Es war vor allem Respekt, den ich gespürt habe. Aber ehrlicherweise auch ein bisschen Angst. Was werde ich sehen? Was rieche ich? Und vor allen Dingen, wie geht's mir dabei? Aber ich habe mir gesagt, wenn ich Fleisch serviere, wenn ich über Fleisch spreche in den Shows, wenn ich es empfehle, dann gehört dieser Teil zur Wahrheit des Produktes oder des Lebensmittels dazu. Also musste ich da durch. Was ich in der Produktion von Halleby gesehen habe, waren Menschen, die unglaublich stolz auf ihren Arbeitsplatz sind. Fred hat in eine neue Anlage investiert, massiv investiert, und zwar vor allem für bessere Arbeitsbedingungen, für Qualität, für Hygiene, für die nächste Generation, die diesen Betrieb weiterführen wird. Bei Halleby ist genau das passiert. Es wurde ein Fundament mit dieser Investition gelegt, der die Zukunft sichert. Ich habe in der Produktion noch etwas gesehen, was mich beeindruckt hat, was ich bis daher nicht kannte. Es nennt sich Smart Stimulation, ein Verfahren, das die Muskulatur nach der Schlachtung gezielt entspannt. Das Ergebnis ist eine Zartheit, die spürbar anders ist, als man das bei anderen Herkunftsländern hat. Ich würde sagen, es ist feiner, klarer, irgendwie eigenständiger. Das argentinische Beef oder argentinisches Rindfleisch gilt ja seit vielen Jahren als Maßstab für Steakfleisch. Ich kann jetzt sagen, neuseeländisches Lamm und Rind steht dem nichts nach. Es ist anders, aber nicht weniger attraktiv. Ich würde sogar jetzt mit Rückblick sagen, es ist feiner und zarter und vielleicht auch für mich das bessere Steak. Warum? Weil in Kombination mit 365 Tagen Weidehaltung, Grasfütterung, Wildkräutern, das gibt dem Fleisch für mich einen Geschmack und eine Marmorierung, die man wirklich erschmecken kann und auch dann erst verstehen kann. Sie ist deutlich feiner und subtiler als das, was man vielleicht aus Argentinien oder Uruguay kennt. Aber vielleicht einigen wir uns einfach auf anders. Und jeder darf sich seinen Geschmack selbst erarbeiten. Wir können ja über Geschmack Gott sei Dank nicht streiten. Wir hatten alle Tage ein Kamerateam dabei, nicht in der Produktion, sondern dort, wo Geschichten sichtbar werden. Wir wollten die Stimmen der Menschen einfangen, die Farmer, die Natur, die Weite der Farmen. Diese Eindrücke vom Kamerateam werden aufbereitet und unseren Kunden oder den Kunden vom Servicebund, aber auch den öffentlichen und damit ja auch meinen Kunden zur Verfügung gestellt. Und darauf freue ich mich schon wirklich, weil es waren fantastische Aufnahmen. Und es war ein tolles Team, was sehr, sehr professionell dort uns begleitet hat. Am zweiten Tag abends sind wir dann nach Waiheke Island gefahren mit der Fähre und haben dort die Mudbrick Winery besucht. Mudbrick, das könnt ihr euch mal angucken, ist auf jeden Fall eine Location, die man gesehen haben muss, um zu verstehen, vor allem auch um zu verstehen, warum Menschen für ihre Hochzeit bis ans Ende der Welt reisen. Also das ist eine typische Hochzeitslocation und die Halleby's haben uns noch gesagt, so in Neuseeland oder in Auckland sagt man zu Waiheke auch immer Fantasy Island. Aber das, was dort auf uns gewartet hat, war einfach atemberaubend. Weinberge, Blick über den Hauraki-Golf und Abendsonne. Alleine bei dem Gedanken, wenn ich euch das hier erzähle, bekomme ich nochmal Gänsehaut. Und vor allen Dingen total dankbar für die Möglichkeit, diesen Ort sehen zu dürfen. Und das macht mir auch immer wieder klar, warum ich meinen Job und diese Branche so sehr liebe. Wir hatten uns auf Wahiki mit dem Kellermeister von Moodbreak verabredet. Und das war ganz schön, weil das so ein bisschen mein Einsatz war. Ich hatte, glaube ich, eine klare Vorstellung von dem, was mich erwartet. Und kann nur sagen, die Weine haben genau das auch bestätigt. Da war jetzt keine Superlative nötig und die kann man, glaube ich, auch bei neuseeländischen Weinen nicht immer unbedingt erwarten. Die Weine waren so, wie sie sein sollten und sie waren sehr authentisch und die Gespräche mit Tristan waren super offen, leidenschaftlich und ich durfte alles fragen, was ich schon immer wissen wollte. Wir haben uns die Weinberge angeschaut und dort ist viel passiert in den letzten Jahren. Das Thema biodynamisch und ökologischer Weinbau hat in Neuseeland einen starken Zugewinn und das konnte man in den Weinbergen auch sehen. Die waren super gesund, da wurde viel am Ertrag gemacht, damit man letztendlich wirklich diese Top-Qualitäten auch in die Flasche bekommt. Auch hier hat uns das Kamerateam begleitet. Wir haben wirklich das Thema Wein für den Abend dort in den Fokus gesetzt und sind anschließend dann noch gemeinsam zum Essen. Uns haben Hellebys begleitet, das Team von Helleby. Und es brauchte in dieser Location gar kein Showprogramm mehr. Einfach nur gutes Essen, echte Gespräche. Und die waren privat wie geschäftlich. Es war total bunt gemischt. So wie das halt eben ist, wenn man mit einer Flasche Wein an einem großen Tisch sitzt. Und alles durfte so passieren. Und was ich mitnehme aus diesem Abend ist, dass Partnerschaft nicht durch Verträge entsteht. Zumindest haben wir es dort nicht erlebt. Die Partnerschaft entsteht, wenn man die Geschichten hinter einer Marke versteht, wenn man sich mit den Mitarbeitenden, mit dem Team, mit den Verantwortlichen unterhält und wenn man die Menschen kennt, eben wenn man mit ihnen mal am selben Tisch gesessen hat und vielleicht auch mal den gleichen Wein genossen hat wie sie. Am nächsten Tag haben wir uns auf den Weg gemacht, die Partnerbetriebe von Helleby kennenzulernen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war über die Reihenfolge dieser Tage sehr froh. Also erst die Produktion und dann die Farmen. Also erst die toten Tiere, dann die lebenden. Wenn es andersherum gewesen wäre, hätte mich der Schlachtbetrieb noch viel mehr mitgenommen, als er es ohnehin schon hat. Und ich kann zu diesem zweiten Tag sagen, oder zu unserem dritten Tag in Auckland oder in Neuseeland, es gibt so Momente auf Reisen, die man nicht plant. Die passieren einfach. Ich hatte das in Kambodscha schon mal und das sind dann auch die Momente, die bleiben. In diesem Fall waren es Terry und Rookie, die uns einfach passiert sind. Die Farm von den beiden ist eingebettet in einer Landschaft, bei der ich am liebsten einfach stehen geblieben wäre. Horare Point ist eine Region in Neuseeland, ungefähr 1,5 Stunden von Auckland entfernt. Mit Blick auf die Küste, grün, soweit das Auge reicht. Schafe und Rinder. Und auf der Farm waren dann noch so 18 kleine Schweinchen, die so quirlig durch die Gegend geflitzt sind, dass ich sofort an den Film Ein Schweinchen namens Beb denken musste. Aber zuerst Dilemma. Rumney-Schafe, so heißt die Rasse, und Rookie hat die Hunde losgeschickt. Also der hat gepfiffen und zweimal ganz kurze Kommandos gegeben und in kürzester Zeit hatten sie die gesamte Herde zusammengebracht. Das, was die Hunde dort machten, war total präzise, ruhig und super selbstverständlich. Die Tiere haben auf Rookie gehört, nur auf seine Pfeife und nur auf seine Stimme. Das war einer dieser Momente, wo man aufhört zu reden und einfach nur zuschaut. Andy, ein Mitarbeiter von Helleby, hat vor unseren Augen noch Schaf geschoren. Und wenn man das mal sieht, das ist total Knochenarbeit. Er hat das super schnell gemacht, präzise. Man hat gesehen, dass er jahrelange Routine damit hat. Und trotzdem war das Tier völlig entspannt. Ich war noch nie so nah dran. Und bisher kannte ich das wirklich nur so aus dem Fernsehen. Nach einer wilden Quadfahrt durch die Hügel von Neuseeland, und ich sage das hier im vollen Bewusstsein, es war wirklich wild, gab es Mittagessen. Und zwar privat bei Terry und Rookie auf der Terrasse. Terry, die Frau von Rookie, hatte uns super liebevoll Snacks und kalte Getränke vorbereitet. Wir hatten nach fast 3 oder 4 Stunden Drehen die Möglichkeit, Eindrücke sacken zu lassen. Jeder konnte entscheiden, ob er darüber reden oder schweigen möchte und beides war irgendwie gleichzeitig möglich. Und es gab noch einen ganz besonderen Moment auf dieser Reise und das war Heidi. Heidi ist ein kleines Kalb, wird von Hand aufgezogen von Rookie und Terry Und ich würde heute sagen, Heidi war offensichtlich der Überzeugung, dass sie ein Mensch und kein Kalb sei. Sie wollte nämlich im Gästezimmer schlafen und war an dem Tag zumindest sichtlich verwirrt, dass sie dort raus musste. Als wir dort auf der Terrasse saßen, mit all den Eindrücken, die wir bis dato gesehen haben, mit dieser wunderschönen Landschaft, habe ich verstanden, warum es genau die Richtigen braucht für dieses Leben. Nicht viele, aber die, die es wählen, wählen es total und ganz. Terry und Rookie haben das jeden Tag. Also die haben diese Ruhe, Gelassenheit im Einklang mit Tier und Natur. Der Preis dafür ist Stille. Ich würde sogar sagen Einsamkeit. Der nächste Nachbar ist ungefähr 30 Minuten entfernt. Und gleichzeitig ist es genau das, was viele von uns heimlich sich ersehnen. Diese Verbundenheit, dieser Rhythmus, diese Unaufgeregtheit. Mir hat das in dem Moment total gut getan und zwei Herzen schlugen da so in meiner Brust. Neuseeland kämpft mit dem, womit viele ländliche Regionen heute zu kämpfen haben. Die jüngere Generation geht. Also auch die Tochter der beiden ist nach Australien gegangen, um dort Lehrerin zu werden. Terry und Rookie haben sie gehen lassen. Ich glaube, auch wenn es ihnen total schwer gefallen ist. Ich glaube aber, sie haben sie auch gehen lassen in der Hoffnung, dass sie irgendwann von alleine wiederkommt. Weil sie wissen, wie sie aufgewachsen ist, was sie mitbekommen hat, was sie trägt und mit welcher Haltung, mit welchen Werten sie groß geworden ist. Auf dieser Farm schlugen zwei Herzen in meiner Brust. Ich kann dieses Leben super nachvollziehen. Ich spüre auch seinen Reiz. Ich persönlich könnte es nicht leben. Mir fehlen die sozialen Kontakte, die Begegnungen, das Treiben. Bei Terry und Rookie hat es einfach gepasst. Auf eine Art, die man sieht, sobald man dort auf dieser Farm angekommen ist. Ich konnte das total spüren. Lucky habe ich an dem Tag kaum wegbekommen. Ich würde sagen, er war absolut mit Rookie in seinem Element. Wenn man ihn beobachtet hat, dann stand er da, hat geschaut und hat immer wieder mit Rookie geredet. Da waren zwei Farmer unter sich. Ich habe es schon mal gesagt, Lucky selbst hat, glaube ich, mittlerweile 60 Tiere und er kennt dieses Leben, dieses Farmleben. Und was die beiden verbunden hat, war sofort spürbar. Es waren Fachgespräche voller Leidenschaft über Tierwohl, über Werte, über die Frage, wie man mit Tieren umgeht und warum das alles andere so entscheidend ist. Also es war gar kein Smalltalk möglich und auch nicht nötig, weil es war echtes Verstehen. Ich glaube, Rookie hätte ihn genauso gern da behalten, wie Lucky geblieben wäre. Das war auf jeden Fall gegenseitig. Und wer Fleisch so kennt wie Lucky und es auch so liebt wie er, für den ist so eine Farm nicht Ausflugsprogramm. Ich glaube, es war ein bisschen Heimkommen. Am anderen Ende der Welt. Das Kamerateam hat an dem Tag Aufnahmen gemacht, die für die Ewigkeit sein werden. Unfassbar tolle Menschen, echte Tiere, unendliche Weiten. Und die Bilder werden perfekt sein, die Videos mit den Drohnen, die Drohnenaufnahmen werden großartig sein. Aber das ist keine Inszenierung, sondern das war absolute Authentizität. Am Nachmittag ging es dann weiter zur Hellaby Farm. Ihr erinnert euch, Hellaby ist auch die Produktionsstätte gewesen, die wir als erstes beobachtet haben. Und wir fuhren zu Amish, das ist Freds Sohn, der zeigte uns seine Welt. Und das war so schön, weil er hat das gemeinsam mit seinem Vater gemacht, der eigentlich hauptsächlich in Oakland lebt und dort die Produktion führt. Und Fred kommt oft am Wochenende raus und das spürt man auch, wie wichtig ihm diese Verbundenheit auch zu dieser Region und zu den Herkünften der Tiere war. Aber der Kontrast zu der Farm von Terry und Rookie war sofort spürbar. Also dort gab es auch Lamm, Angus, endlose Weiten, sattes Grün in einer Intensität, das man in Deutschland so kaum kennt. Es war super gepflegt, weitläufig, fast wie ein Golfplatz sah das alles aus. Auf eine Art ästhetisch, die mit Sicherheit auch mit Mitteln zusammenhängen, die eine eigene Produktion mit sich bringt. Und das soll jetzt hier kein Werteurteil sein, aber es war ein völlig anderer Weg. Und doch war er irgendwie verbunden, weil die Hellabies mit ihren eigenen Tieren Farming und Produktion direkt zusammenbringen. Und ich glaube, dadurch entsteht eine Wertschätzung für die Farmer, die man auch spüren konnte. Und ich muss sagen, diese Rinder, diese Black Angus Rinder, die dort standen, schwarz, schön, sie waren neugierig und auch super scheu. Und trotzdem durften wir nah ran. Emosch hat uns exakt seine, ja, ich will sagen, hat uns extra zu einer dieser Herden geführt. Es war nämlich seine Lieblingsherde. Es war ein reinrassiger Angus und man hat gesehen, wie stolz er war. Und wir waren total beeindruckt. Für mich waren das gar nicht Rinder, sondern sie erinnerten mich so ein bisschen an Sportpferde, weil sie einfach so sauber und so stolz und so schön waren. Abends sind wir dann nochmal bei Amish privat eingekehrt und er hat uns mit seiner bezaubernden Familie, er hat zwei Kinder und eine Frau, empfangen, wirklich bei sich zu Hause, an seinem Tisch, in seinem Garten, auf seiner Terrasse. Und an der Stelle muss man einfach ganz klar sagen, das ist kein Standard in Neuseeland, dass man so nah an seinen Partnerbetrieben dran ist. Und ich würde sagen, dass wir dort sitzen dürfen, dass wir das dort erlebt haben mit der gesamten Familie, also auch Fred hat noch seine Frau eingeladen, Amish mit seiner Familie, die Kinder dabei, Blick auf einen Teil der Herde. Ich muss nochmal sagen, so eine Einladung ist kein Standard. Ich glaube, die verdient man sich. Und in dem Fall hat sie sich die Firma Mattfeld, die das Ganze für uns organisiert hat und die unser Partner in Neuseeland ist, immer wieder auch vor Ort ist mit Kai und Matthias, die da ein Vertrauen und eine Verbindung zur Hellebee-Familie aufgebaut haben. Und sich damit auch diese Einladung verdient haben. Da geht an der Stelle hier schon mal ein großes Dankeschön raus. Aber auch an den Servicebund, der natürlich über die Entscheidung, eine Weight-Label-Produktion mit Hellebee zu machen, ebenfalls dazu beigetragen hat, dass so eine Einladung kein Standard ist, sondern sie sich ebenfalls damit verdient haben. Was mich an dem Tag wirklich fasziniert hat, ist, dass die Farmen hier keine Ställe haben. Also die Tiere sind wirklich das ganze Jahr draußen. Und das sieht man den Tieren auch an. Da ist kein Schmutz, kein Geruch, kein Vergleich mit dem, was man vom deutschen Bauernhof kennt. Da gibt es einfach nur Weide, weite Natur. Das gibt dem Ganzen so eine Leichtigkeit, den Tieren, den Menschen und auch den Orten. Und das System, was sie sich dort aufgebaut haben, wirkt sauber und ausgewogen. Fast ein bisschen ästhetisch. Ich würde sagen, es ist weniger hektisch und mehr so ein Rhythmus mit der Natur. Und das ist eigentlich überall so in Neuseeland zu spüren gewesen. Mit diesen ersten wunderbaren Bildern im Kopf und einem sehr zufriedenen Lucky neben mir fuhren wir zurück nach Auckland. Den Abend ließen wir auf der Rooftop-Bar unseres Hotels ausklingen und nach dem ersten Abend mit den frühen Schließungszeiten hatten wir relativ schnell dazugelernt. Wir haben direkt zwei Flaschen bestellt, weil den Satz, wir schließen bald, den kannten wir schon. Und an dieser Stelle muss ich ehrlich sagen, es ist auf dieser Reise mehr als einmal passiert, dass wir die Weinbar ausgetrunken hatten. Wir waren zu siebt und darauf war man schlicht nicht eingestellt. Ich glaube auch, weil die meisten Neuseeländer selten in dieser Menge bestellen. Also das normale Einkommen dort ist eher so, dass sie sich keine gute Flasche, also dass so eine gute Flasche Wein eher Luxus ist. Und mit der Menge meine ich einfach, dass die meisten in Neuseeland entweder einen Cocktail oder ein offenes Glas Wein trinken. Für uns hingegen waren die Weinpreise und die Auswahl ausgesprochen attraktiv. Der Euro stand gut und die Kalkulation war mehr als fair. Und das bringt mich auch dazu, dass mich schon lange bewegt in Deutschland und dass ich vielleicht in einer eigenen Folge nochmal aufgreifen werde, nämlich die Kalkulation von einer Weinkarte. Wir haben in Neuseeland wieder gesehen, welches Potenzial eine attraktive Weinkarte für Umsatz und Ertrag haben kann. Wenn man dann auch noch genug Kalt hat, ist das ein echter Gamechanger. Den nächsten Vormittag nutzten wir noch entspannt. Gastronomische Konzepte haben wir uns angeschaut, die Stadt auf uns wirken lassen und Thomas hat seinen Geburtstag gefeiert. Den haben wir natürlich auch angemessen gewürdigt. Um 16 Uhr dann der Abflug in den Süden, nach Dunedin. Angekommen dort am Abend war es ganz anders als der Norden. Uns empfing eine Küste, die mit dem, was wir bis dato gesehen hatten, nichts mehr gemein hatte. Hier war es rau, wild, heftige Wellen. Wunderschön, aber auf eine ganz andere Art. Und genau der richtige Abend, um den Geburtstag von Thomas ausklingen zu lassen. Ich habe es gerade schon mal gesagt, während ich den Norden als grün und sanft erlebt habe, traf ich im Süden auf etwas Raueres, Weiteres, würde ich sagen, fast ein bisschen unberührter. Am nächsten Morgen ging es pünktlich um 7 los. Wir sind zu Familie Duncan gefahren. Das war auch hier wie bei Hellebees in Oatland zuerst die Produktion. Die ist deutlich kleiner als die von Hellebee, aber deswegen auf gar keinen Fall weniger professionell. Eher das Gegenteil. Mehr Handwerk, mehr Manufaktur, besondere Zuschnitte, die man so nicht überall findet. Und was mich besonders beeindruckt hat, beide Betriebe, also Hellebee und Duncan, sind miteinander befreundet und tauschen sich aus. Sie arbeiten zusammen in einer Branche, glaube ich, die von Qualität lebt. Und das ist kein Zufall, sondern da hilft in der Zusammenarbeit vor allem Haltung. Danach sind wir zu den Farmen gefahren, 2,5 Stunden ungefähr von der Produktion entfernt. Und erst hier, also mit diesem Blick auf diese Weite, verstand ich, warum diese Landschaft für Herr der Ringe gewählt wurde. Ich habe den Film persönlich nie gesehen und ich weiß, das sollte man getan haben. Aber jetzt hatte ich zumindest eine Ahnung, warum diese Landschaft ausgewählt wurde für den Film. Unendliche Weiten, Tiere, die wild leben und Natur, die sich selbst genügt. Das war das, was ich erlebt habe. Das war mein erster Eindruck vom Süden Neuseelands. Wir fuhren auf die Galloway Farm von Andrew und Joy. Das war eine Hirschfarm. Das ist eine Partnerfarm, die sich über viele tausend Hektar erstreckt. Wir sind mit dem Jeep durch das Land gefahren und haben Hirsche in freier Wildbahn gesehen. Also kein Gehege, kein Zoo, sie waren einfach da. Und auf der anderen Seite gibt es die befarmten Herden. Weil, das müsst ihr wissen, ist eines der entscheidenden Punkte. Hirsch ist in Neuseeland kein Dezembertier, kein Saisonprodukt. Hirsch gehört zum Barbecue, zum Grillen ganz selbstverständlich dazu. Genau wie bei uns Rind und Lamm. Und das Ganze ganzjährig in einer Qualität, für die jedes andere Argument überflüssig ist. Auch hier hatten wir das Kamerateam dabei. Sie filmten atemberaubende Landschaft, echte Einblicke in die Haltung und das Leben der Tiere. Aufnahmen, die wir in Deutschland auf jeden Fall einsetzen werden. Ich bin sehr froh, dass wir das alles im Kasten haben und dass sie uns begleitet haben. Den Abend haben wir wieder privat bei Andrew und Joy auf der Terrasse verbracht. Wir saßen mit ihnen an ihrem Tisch. Chris Duncan hatte Graham dazu geholt. Er ist Markenbotschafter und war die perfekte Ergänzung für den Abend. Für all unsere Fachfragen zu Cuts, zu Zuschnitten war er genau der Richtige. Das Kamerateam hat das in einer Masterclass zusammen mit Luki auch nochmal festgehalten und das war wirklich wertvoller Content. Bevor wir abgedreht hatten oder bevor wir den Abend genießen konnten, hatte Graham schon den ganzen Tag vorbereitet und am Abend hatte er gemeinsam mit Luki dann den Rest zubereitet. Und da war wieder zu sehen, das waren einfach zwei, die ihr Handwerk verstehen, die sich respektvoll nähern, grenzüberschreitend über so viele tausend Kilometer hinweg, waren sie kulinarisch verbunden. Es hat nicht lange gedauert, bis man gemerkt hat, die sprechen dieselbe Sprache. Und zwar ohne großes Aufheben. Einfach so. Man hat sich einfach verstanden, auch über Sprachbarrieren hinweg. Kulinarik hat da verbunden, möchte ich sagen. Für mich war es an dem Abend Hirsch in Variationen, die ich so noch nicht kannte. Wir hatten ihn geräuchert, gegrillt, als Tatar. Und er war zart, komplex und total vielseitig. Und mir wurde mit jedem Bissen klar, dass unsere Aufgabe nach dieser Reise sein wird, Hirsch nach Deutschland zu bringen. Und zwar als Ganzjahresprodukt. Und ihn zu etablieren. Und das ist mehr als nur ein Wunsch. Das ist ein bisschen unser Auftrag, den wir aus dieser Region mitnehmen. Und Graham hat uns dann noch nach diesem wunderschönen Abend und nach all der Vorbereitung, die er für uns schon getan hatte, ins Hotel gefahren. Wir waren noch mal 2,5 Stunden im Auto unterwegs und haben abwechselnd weitergesprochen über Küche, über Fleisch, über das, was er auf der ganzen Welt gesehen und gekocht hat. Und auch wenn ich zwischendurch mal weggenickt bin und Chris für mich übernehmen musste, ich habe sofort gemerkt oder wir haben nach dieser Autofahrt gemerkt, er ist zu Recht Markenbotschafter von Neuseeland. Und an dieser Stelle, auch wenn er es vielleicht nicht hören wird, lieber Graham, vielen, vielen Dank fürs Mitnehmen und vielen Dank auch nochmal für den tollen Abend, den du uns dort bereitet hast. Jetzt muss ich aber auch noch mal ganz kurz was zu dem Hotel sagen, zu dem uns Graham auch gefahren hat, in dem wir 2 Tage praktisch dort im Süden Neuseelands nächtigten. Es war so ein bisschen englischer Stil, ein bisschen plüschig, überall Teppich, sehr edel, sehr klassisch. So eine Atmosphäre, die wirklich ihren eigenen Charme hatte. Die Menschen waren bemüht, die Bar war nett, das Haus hatte totales Potenzial und hat es auch immer noch. Aber wir haben zum Beispiel beim Frühstück knapp 27 Minuten auf den Cappuccino gewartet. 27 Minuten. Und das sage ich hier nicht als Klage, ich sage das als Beobachtung, als Beraterin, aber auch als Gast. Und mir hat es total in den Fingern gekribbelt. Wer die Branche kennt, sieht den Bedarf zur Optimierung ja auf den ersten Blick. Und ich habe in dem Moment innerlich mehr als einmal gesagt, in Neuseeland finde ich auf jeden Fall immer einen Job. Und es blieb leider nicht nur bei dem Cappuccino. Auch die Weinauswahl vom Abend war mehrfach ausgetrunken. Und ich will es nochmal an der Stelle sagen, hier geht es nicht immer darum, um die Menge, die wir getrunken haben, sondern teilweise war nur eine Flasche eingekühlt und niemand hat nachgekühlt. Also es ist überhaupt niemandem wichtig gewesen oder niemand hat das Potenzial erkannt von Menschen, die da ja einfach sich ein bisschen durchprobieren wollen, die einen tollen Abend haben. Auch nicht auf Nachfrage. Also ich kann, glaube ich, sagen, den Umsatz, den wir dem Haus gebracht haben, den haben wir uns wirklich erarbeitet. Ich möchte aber auch an dieser Stelle sagen, dass ich glaube, dass das kein neuseeländisches Problem ist. Das ist eher ein menschliches Problem. Also es gibt überall Betriebe, die es können und Betriebe, die es nicht können. Nicht nur in Neuseeland. Es braucht die Fähigkeit, Gäste wirklich zu sehen, wirklich zu antizipieren und wirklich zu bedienen. Und das ist kein geografisches Talent. Das ist eine Entscheidung und dafür braucht es Schulung und Führung. Und Neuseeland zeigt das gerade sehr transparent. Zumindest in dem Augenblick, als wir es vor Ort erlebt haben. Die Rohstoffe sind fantastisch. Die Sachen, die sie dort zur Verfügung gestellt haben, sind einzigartig. Die Natur sowieso. Die Gastfreundschaft der Menschen, die wir getroffen haben, war außerordentlich. Die gastronomische Infrastruktur hat auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und ich sage das hier nicht als Kritik. Ich sage das, weil ich die Branche liebe, hier wie auch dort. Und weil wir so eine tolle Zeit trotz der Herausforderungen dort auch hatten. Nach fast 5 Tagen voller Eindrücke, Aufnahmen, Menschen, Landschaften, nach allem, was wir erlebt hatten, hatten wir an Tag 5 keine Termine. Also wir hatten noch 2 Tage vor uns und ich war froh, sie einfach sein lassen zu können. Einen davon haben wir nochmal auf Waiheke verbracht und einen ließen wir in Auckland ausklingen. Waiheke, habe ich am Anfang schon mal gesagt, kannten wir auch bereits. Moodbrick, Tristan, der erste Abend, die Insel hat uns irgendwie nicht losgelassen und deswegen haben wir uns entschieden, nochmal rüberzufahren, aber diesmal ohne Agenda. Es ging um Auftanken, das Erlebte zu festigen und für mich war es wichtig, dass wir den Wein nochmal in den Vordergrund rücken. Und ich kann sagen, meine Begleiter waren sehr dankbar dafür und ich auch. Das war genau das Richtige, was wir nach den 5 Tagen gebraucht haben. Wir wollten das Weingut Stony Ridge besuchen und haben es auch fast geschafft. Nicht im ersten Anlauf, aber danach. Im ersten Anlauf haben wir die Haltestelle verpasst, also dort, wo wir hätten aussteigen müssen. Wir haben geredet und haben irgendwie auch so ein bisschen die Welt vergessen und plötzlich waren wir völlig woanders. Ich glaube, oder vielleicht war es Bestimmung, vielleicht war es ein glücklicher Zufall. Wir waren auf jeden Fall nicht böse, denn wo wir ankamen, war großartig. Und ich glaube, nur weil wir die Haltestelle verpasst haben, haben wir auch diesen wunderbaren Ort, also den Strand von Onetangi entdeckt. Und uns war sofort klar, hier wollen wir den Abend ausklingen lassen. Aber erstmal zum Weingut. Also wieder zurück in den Bus. Wir sind ein paar Haltestellen zurückgefahren, sind ein bisschen früher ausgestiegen, haben uns noch das Museum von Waiheke angeguckt und uns nochmal angeschaut, wie die Menschen dort früher gelebt haben und sind dann zum Weingut Stonehenge praktisch drauf gewandert. Die sind eigentlich bekannt für ihre Bordeaux-Blends, die sehr kraftvoll und sehr komplex sind und dessen Ursprung man dort nicht versteckt, sondern den kann man einfach super gut zuordnen. Und wir haben uns aber gegen Rotwein und für Weißwein entschieden, weil es von den Temperaturen her einfach besser gepasst hat und hatten uns dort auf Chardonnay ja eingeschossen und hatten den verkostet und haben das einfach genossen. Einfach mal sitzen. Blick in die Weinberge. Es war eine tolle Chill-Out-Atmosphäre, die man besser hätte nicht inszenieren können. Und das war einfach schön, den Ort und den Moment so genießen zu können. Und dann sind wir zum Abend nochmal runtergefahren an den Strand. Und das war ja nochmal ein ganz anderes Geschenk auf dieser Reise. Warmer Sand unter den Füßen, salzhaltiger Wind, das Rauschen des Ozeans, Baden dort drin. Das hat auf jeden Fall was mit uns gemacht. Und das ist nicht in Worte zu packen. Also ich glaube, das braucht auch keine Worte. Jeder von euch kann sich das vorstellen, dass es uns an dem Moment wirklich, wirklich gut ging. Abends haben wir in einem Restaurant noch direkt am Strand gegessen, Chimea, mit einer fantastischen Aussicht und einem Gastgeber, der uns wirklich gesehen hat. Wir haben auf seine Empfehlung uns gegen Fleisch und für Austern, Meeresfrüchte, Muscheln und Fisch entschieden. Das Ganze war so frisch, als wäre es direkt aus dem Meer gekommen. Und für mich war das der Moment, der gezeigt hat, was Service alles kann. Also Empfehlungen, die passen, Präsenz, die nicht aufdringlich ist, das Gespür dafür, wer am Tisch sitzt und was dieser Tisch gerade braucht. Und was wäre Neuseeland natürlich ohne Cloudy Bay, einem Wein, der weit über seine Grenzen hinaus bekannt ist und ich glaube, der als Symbolik für Weinanbau in Neuseeland steht. Wir hatten den sogar zweimal an diesem Abend. Wir hatten ihn einmal als Stillwein und einmal als Sekt. Und beide Male, muss ich sagen, war es, er wird seinem Ruf und auch seiner starken Bekanntheit mit Qualitätsversprechen auf jeden Fall gerecht. Also das war so was Salziges, so ein bisschen Salz auf der Haut. Wir hatten diese Meeresluft, wir hatten vor allen Dingen aber auch ganz viel Gänsehaut und diesen Wein zu trinken in dieser Umgebung mit diesem Essen und mit diesem Blick, das ist unbezahlbar. Den letzten Tag unserer Reise ließen wir dann super, super langsam ausklingen. Erstmal ausschlafen, zweites Frühstück, es gab nochmal Austern mit Blick auf den Port, also auf den Hafen von Auckland. Wir waren ein bisschen shoppen gewesen und hatten zu den Austern, erinnere ich mich noch, einen wunderbaren Sauvignon Blanc, der war, glaube ich, sogar organisch hergestellt und produziert und der hat mich wirklich beeindruckt. Ich habe ihn mir auch aufgeschrieben und reiche ihn wahrscheinlich in den Shownotes nach. Und dann gab es total unerwartet, aber irgendwie super wunderbar auch für diese Reise, sind wir an einem chinesischen Restaurant vorbeigeschlendert und haben irgendwie voll Bock gehabt auf Pekingente. Und dazu gab es, auch dank einer Empfehlung des dort ansässigen Inhabers, für mich den besten Pinot Gris der gesamten Reise. Und der kam von Q Wines. Der war wirklich fantastisch. Und auf dem Weg zum Flughafen sind wir nochmal in der Queen's Rooftop Bar eingekehrt, im Interconti von Auckland. Ein absolut grandioser Blick über die Stadt. Und nach all dem neuseeländischen Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Chardonnays, auch dem ein oder anderen Pinot, haben wir uns als letzte Flasche für eine Flasche Champagner von Bollinger entschieden. Und mit dieser Aussicht, in dieser Stimmung, mit dem Erlebten, die konnte nicht anders als einfach nur perfekt sein. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich dabei sein durfte. Ich bin dankbar für Familie Hallaby, für Phil, Andrew, Fred, Amish und alle, die ihre Türen aufgemacht haben. Für Familie Duncan, Rob, Graham und deren Partnerbetriebe. Ich bin dankbar für Tristan auf Wahiki, für Rookie und Terry und Heidi, das kleine Kalb. Ich bin vor allem Matthias Rudolf und Kai Mattfall sehr dankbar, dass sie mich mitgenommen haben, ebenso dem Servicebund, der diese Reise möglich gemacht hat. Und dankbar auch für diese Gruppe, für alle, die dabei waren, jeder auf seine Art. Luki natürlich eingeschlossen, mit ihm Neuseeland zu erleben, das hat einfach Sinn gemacht, weil wir so, so viel schon über dieses Land und über die Lebensmittel, die aus diesem Land kommen, gesprochen haben. Was ich mitnehme? Ich würde sagen, vor allen Dingen Bilder. Viele Bilder. Mitarbeiter, die stolz sind, nicht weil man es ihnen verlangt, sondern weil in sie investiert wurde. Weil jemand entschieden hat, dass ihre Arbeitsbedingungen zählen. Ich nehme mit Feierabend um 21 Uhr, ohne es rechtfertigen zu müssen, als kollektive Entscheidung einer ganzen Branche. Ich halte das nicht für falsch, ich halte es für anders und anders bedeutet, dass es geht. Ich nehme Farmer mit, die 30 Minuten vom nächsten Nachbarn entfernt leben und trotzdem die herzlichsten Gastgeber dieser Reise waren, weil Gastfreundschaft meiner Meinung nach nichts mit Dichte zu tun hat, sondern mit Entscheidung. Und Fleisch? Tja, Fleisch. Die Qualität, die entsteht, wenn Tiere gut leben, wenn Boden, Gras und Klima sich zu etwas zusammenfinden, das man erschmeckt. Und das konnten wir auf jeden Fall in Neuseeland. Und das ist gar kein Argument gegen deutsche Erzeuger. Das ist ein Argument für Qualität und zwar egal, wo sie herkommt und für die Bereitschaft hinzuschauen, dort, wo sie entsteht. Mein Royal to go für diese Folge: probiert neuseeländischen Hirsch. Und zwar in all seinen Varianten. Beim Servicebund kann man ihn frisch, also direkt aus Neuseeland importiert, kaufen. Und ich empfehle Ihnen, euch einmal geräuchert und einmal gegrillt zu probieren. Und ihr werdet verstehen, dass unser Saisondenken zum Thema Wild manchmal einfach die falsche Brille ist. Und dazu natürlich ein Sauvignon Blanc, zum Beispiel aus Marlborough, aber auch ein wunderbarer Pinot Noir aus dem Central Otago, aus dieser Region. Oder, wenn es sein muss, auch ein Pinot Gris. Mit Pinot Gris sind wir nun mal gestartet in diese Reise am ersten Abend in Auckland und es war mein roter Faden für die gesamte Reise. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, irgendwo zwischen Wahiki und Dunedin habe ich ihn lieben gelernt, nämlich in Neuseeland. Und ich bin mir sicher, ich werde an diesen Sehnsuchtsort zurückkehren. Und vielleicht erzähle ich das dann hier nochmal in einer weiteren Folge. Heute danke ich euch erstmal wieder fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen, für eure Ideen. Wart ihr schon mal in Neuseeland? Schickt mir eure Bilder, schickt mir eure Eindrücke von diesem wundervollen Land. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören bei Kirsch Royal.